Es gibt heute Morgen eine etwas andere Predigt als sonst. Ich werde gleich in die Person, eine biblische Person, schlüpfen und aus seiner Sicht erzählen, was ihm in seinem Leben so widerfahren ist. Das mag etwas ungewöhnlich sein, weil es wird erzählt aus der Ich-Perspektive. Wer es ist, werde ich noch nicht sagen. Ihr dürft das gleich auch erraten. Aber um das machen zu können, werde ich jetzt an meinem Outfit etwas verändern, damit auch dieser Unterschied zwischen mir und dieser Person ein Stück weit deutlich wird. Und dann steigen wir in die Predigt ein. Guten Morgen einmal. Ich werde mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Zafinat Paneach. Wer kennt mich? Niemand? Ich bin doch sehr berühmt. In Ägypten, wo ich lebe, bin ich der Minister für Ernährung. Und vorher war ich 7 Jahre lang der oberste Steuereintreiber dieses Landes. Und bevor ich das wurde, bin ich aus dem Gefängnis gekommen. Leuchtet schon was auf? Ja, so langsam an? Und davor war ich etliche Jahre Sklave. Ich komme aus einer Familie mit 13 Kindern. Eine, wie ihr in der jetzigen Zeit sagt, eine Patchwork-Familie. Mein Vater hatte 2 Frauen, die er richtig geheiratet hat, für die er 14 Jahre gearbeitet, und 2 Sklavinnen, die praktisch zu seinen Nebenfrauen geworden sind. Und insgesamt habe ich 11 Brüder und eine Schwester. Mein Name in Hebräisch ist Josef und mein Vater ist Jakob. Und mein Opa, ich habe 2, einmal Isaac und einmal Laban, der aus Haran, weit weg, da bin ich auch geboren. Und wie es dazu gekommen ist, dass ich so weit in meinem Leben vorangekommen bin, dass ich jetzt eigentlich der Stellvertreter Pharaos bin, davon will ich jetzt berichten. Denn es ist ein ungewöhnlicher Weg, eine ungewöhnliche Laufbahn, die ich durchlaufen habe. Und was Gott darin alles gemacht hat und welche Entscheidungen ich treffen musste in meinem Leben. Ihr habt heute Morgen schon von Vergebung gehört. Und ich denke, das ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens geworden. Ich war der Lieblingssohn meines Vaters. Und als ich einigermaßen ausgewachsen war, so mit 16, hat er mir auch einen bunten Leibrock gemacht, ein buntes Oberkleid. Und bunt hieß er ja kostbar. Meine Brüder, die hatten sowas nicht. Und so war ich eigentlich der Lieblingssohn. Und das hat er sich zeigen lassen, das hat er alle Welt erzählt, von der Frau, die er am meisten geliebt hat. Und ich war derzeit noch naiv und habe diese Stellung, die ich hatte bei meinem Vater, immer richtig ausgenutzt. Meine Brüder mal was ausgefressen hatten, was nicht so ganz koscher war, dann habe ich das meinem Vater erzählt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das dann halt war, dass meine Brüder schon, wenn nicht sauer, dann schon stinksauer auf mich waren. Ja, so war ich. So habe ich angefangen. Und als ich dann so 17 Jahre alt war, das sind so Zahlen, die vergisst man nicht, da habe ich 2-mal geträumt. Ein erstes Mal habe ich geträumt von einer Ernte. Wir waren die ganze Mannschaft auf dem Feld und haben Getreide geerntet und das musste dann schön in Gaben zusammengestellt werden. Und dann irgendwann hat sich meine Gabe aufgerichtet und die Gaben meiner Brüder und meines Vaters, die kamen alle um meine Gabe herum und haben sich verneigt. Wow, dachte ich, das ist ein Traum, damit kann man was anfangen. Und so wie ich war, habe ich das dann auch in der gesammelten Runde erzählt am Tisch. Und meine Brüder haben gesagt, du spinnst. Du wirst doch wohl nicht denken, dass du der Jüngste oder fast Jüngste unter uns einmal über uns herrschen wirst. Dauerte gar nicht lange, hatte ich noch einen zweiten Traum. Sonne, Mond und Sterne. Und ich war einer dieser Sterne. Und dann in dem Traum haben sich die Sterne alle und Sonne und Mond sich um meinen Stern rumgesammelt und sich verneigt. Ich dachte, da muss ja was dran sein. Nächsten Morgen am Frühstückstisch habe ich das wieder erzählt. Meine Brüder, die kochten vor Wut. Die haben mich gehasst um diese Dinge, dass ich das auch so erzählt habe. Ich sagte, du wirst doch nicht wohl König über uns sein. Wer denkst du eigentlich, der du bist? Ja, kurze Zeit später, meine Brüder waren weg. Die sollten die Herde hüten irgendwo in Sichem, da diese Ecke. Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, Jung, geh du mal hin und guck mal nach den Schafen und nach deinen Brüdern, frag mal, wie es ihnen geht. Und wie ich halt war, ich habe meinen bunten Leibrock angezogen, das beste Stück, man musste ja doch sehen, wer ich war, und bin dann losgezogen nach Sichem. Bin ich da angekommen, keine Brüder da. Habe ich nachgefragt, wo sind die denn? War ja jemand auf dem Feld. Und er hat gesagt, die sind ja weitergezogen bis nach Dothan. Dann also ich dahin. Und als ich da ankam, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Meine Brüder haben mich nicht begrüßt, sondern haben mich eigentlich direkt gepackt und diesen wunderschönen, kostbaren Mantel, diesen Leibrock von meinem Leib weggezogen, sodass ich eigentlich nur noch halb in Unterwäsche dastand, und dann haben sie mich in eine Zisterne, so eine trockene Wasserspeicher, reingesteckt. Deckel noch nicht drauf, also ganz finster war es nicht, aber ich habe mich da doch schon sehr verlassen und alleine gefühlt. Ich hörte nur, wie die da draußen etwas besprochen haben, aber was habe ich nicht mitgekriegt. Und nach einiger Zeit haben die dann ein Seil runterhängen lassen. Und dieses Seil, haben sie dann gesagt, fass an und wir ziehen dich raus. Ich dachte, endlich, dann geht's weiter. Und wie es weiterging, anders als ich gedacht hatte. Denn ich wurde, sobald wie ich dann aus dieser Zisterne raus war, gefesselt und ich wurde eine Karawane mitgegeben. Ich konnte so aus dem Augenwinkel gerade noch sehen, dass einer meiner Brüder dann auch noch so Silberstücke dafür gekriegt hat. Wie viel, weiß ich nicht. Aber irgendwie das Gefühl, ich war verkauft. Und dann musste ich mit von meinen Brüdern weiter getrennt, alleine unterwegs mit fremden Männern, die ich gar nicht kannte, in Richtung einer fremden Welt, die ich mir nicht ausgesucht hatte. In der Zeit, wie wir dann unterwegs waren, und ich hörte, wir gehen nach Ägypten, hatte ich Zeit nachzudenken. In der Hitze des Tages, in der Kälte der Nacht, denn so schnell kamen die auch nicht voran. Und ich erinnerte mich an die Geschichten, die wir uns erzählt hatten abends, wo auch mein Vater mal erzählt hat, wie es ihm gegangen war, als er nach Haran gezogen war, wo Gott ihm da begegnet war und die Engel auf dieser Leiter rauf und runter gegangen sind und er dann ein Versprechen gegeben hat. Und daran habe ich mich festgeklammert. Gott war mit meinem Vater, als er aus diesem Land weggezogen ist in die Fremde, und er würde auch bei mir sein. Irgendwie bekam ich da Gewissheit in meinem Herzen. Wir sind in Ägypten angekommen und dann hat mich ein Kämmerer, ein Hofbeamter des Pharao gekauft. Potiphar hieß er. Und bei dem wurde ich dann der jüngste Sklave. Gut für die Drecksarbeit. Ich stand dort vor der ganz wichtigen Entscheidung, was mache ich denn damit? Versuche ich auszureißen mit allen Risiken, die damit verbunden sind? Oder stelle ich mich dieser Situation und gehe der Sache positiv an, versuche das rauszumachen, was daraus zu machen ist. Und lasse los das, was mir durch meine Brüder passiert war. Und irgendwie hat Gott mir klargemacht, tu das. Es wird dir gut tun. Es wird dir gut tun, das, was hinter dir liegt, auch wirklich zurückzulassen. Loszulassen. Konzentriere dich auf die Zukunft. Auf das, was noch kommen wird. Und mach das Beste raus. Und ich werde mit dir sein. Und mit diesem Versprechen bin ich dann an die Arbeit gegangen. Und Gott hat mir irgendwie die Augen geöffnet in der Situation für die Bedürfnisse dieser Familie des Potiphars. Und da habe ich auch nachgehandelt. Ich habe das getan, wovon ich dachte, das ist jetzt für die Familie dran. Und es stellte sich heraus, es war immer gut. Und es stellte sich heraus, dass ich durch meinen Dienst in diese Familie beitragen konnte zum Wohlbefinden der gesamten Sippschaft. Und irgendwie hat der Potiphar das auch gemerkt. Das, was der Josef in die Hand nimmt, das gelingt. Und er hat mir alles gelingen lassen. Gott. Und Potiphar hat darauf reagiert, indem er mir immer mehr Verantwortung anvertraut hat. Bis zuletzt ich eigentlich alles machen durfte. Ich hatte keine Macht, aber ich hatte Einfluss. Und durch meinen Dienst konnte ich viele positive Dinge entwickeln. Ich habe den Bedarf der Familie wahrgenommen und es ging ihnen gut. Gott sei Dank. Letztlich hat der Potiphar mir alles überlassen. Aber seine Frau wollte mich haben. Ich sollte mit ihr ins Bett. Und ich habe gemerkt, hier ist eine Grenze. Das darf ich nicht. Ich kann an dieser Stelle nicht meine Kompetenzen überschreiten und sagen, das mache ich auch noch. Und das habe ich ihr gesagt, mehrere Male, aber immer mehr hat sie auf mich eingedrungen. Bis sie eines Tages mich dann am Schlabittchen hatte. Ich war allein im Haus unterwegs gewesen und sie ist da reingekommen und sagt, jetzt ist es soweit. Und dann habe ich mein Obergewand fallen gelassen, bin rausgerannt. Und dann hieß es auf einmal, me too. Me too. Ich hätte versucht, sie zu vergewaltigen. Und sie hätte laut geschrien und sich gewehrt. Und dann wurde ich erst mal festgehalten, bis der Potiphar nach Hause gekommen ist. Und als der kam, habe ich gemerkt, was ein Sklave in dieser Welt wert ist. Nichts. Es gab keine Gerichtsverhandlung, keine Anhörung, sondern ich wurde sofort ins Gefängnis geführt. Weg. Für dich 10 andere. Und ein Sklave im Haus seines Meisters ist nur so viel wert, wie er funktioniert. Und da saß ich da. Mit meinem guten Benehmen, mit all dem, was ich für diese Familie bedeutet hatte, als es ihnen gut ging. Auf einmal, es war weg. Und ich stand wieder erneut vor dem Nichts. Und eigentlich noch schlimmer, denn die Chance, mich irgendwie freizukaufen, war ja dort kaum gegeben. Ich musste mich aufs Neue entscheiden. Trage ich jetzt das dieser Frau nach, trage ich das dem Hause Potiphar nach, dass sie so mit mir umgegangen sind, oder orientiere ich mich neu auf die Zukunft? Und Gott hat mir das erneut klargemacht. Schau nach vorne. Lass zurück, was hinter dir liegt. Und tue das Gleiche, diene auf der gleichen Art und Weise, wie du im Hause Potiphar gelernt hast. Und so habe ich angefangen, auch meinen Mitgefangenen zu dienen, denen auch mitzudienen, die praktisch mir uns vorgesetzt waren, die Gefängniswärtern. Und habe festgestellt, auch hier tut Gott Gutes. Auch mich gebraucht er in dieser dunklen Zeit des Gefängnisses. Das ging auch so weit, dass die Gefängniswärter sich um gar nichts mehr gekümmert haben. Und ich durfte überall, überall meine Hand im Spiel haben. Ich durfte dienen und durch diesen Dienst ging es allen gut. Eines Tages wurden zwei Leute eingeliefert, die unmittelbar vom Hof des Pharao kamen. Einmal der Vorkoster und einmal der Oberste der Bäcker. Zwei sehr verantwortungsvolle Leute. Irgendwas hatten die ausgefressen und wurden dafür dann auch ins Gefängnis gesteckt. Zu ihnen habe ich ein Vertrauensband aufbauen dürfen. Und nach so etlicher Zeit kamen die zu mir und sagen: Josef, wir haben so merkwürdig geträumt. Kannst du uns da mal weiterhelfen? Da habe ich kurz nachgedacht und gesagt, Träume erklären kann nicht ich, sondern das kann nur Gott. Aber ihr könnt euren Traum gerne erzählen. Und dann hat der Vorkoster, der Oberschenker, der praktisch den Wein für den Pharao vorgekostet hat, bevor der Pharao ihn dann bekommen hat, er hat erzählt, Weinränke, drei Trauben, er hat sie ausgequetscht, in den Becher den Pharao gegeben und dann war der Traum aus. Und mit dem, als er das erzählt hat, wurde mir die Bedeutung dieses Traums klar gemacht. Die drei Trauben, drei Tage. Die Tatsache, dass er die Trauben ausquetschen konnte in den Becher des Pharaos und ihm wieder überreichen kann, bedeutete, zumindest so hatte ich den Eindruck, wird wieder eingestellt in seinen Dienst, in sein Amt als Vorkoster. Und das habe ich so erklärt. Und dann hat auch der Bäcker Mut gefasst und seine Geschichte erzählt. Hatte drei Körbe Brot in seinem Traum gesehen. Im Obersten waren auch noch andere Backwaren drin und die Vögel sind gekommen und haben praktisch aus dem obersten Korb alle Backwaren rausgefressen und sind dann weggeflogen. Und dann machte Gott mir klar, drei Körbe sind drei Tage. Und die Tatsache, dass die Backwaren nicht zum Pharao kamen, sondern von den Vögeln gefressen wurden, bedeutete, er würde nicht überleben. Er würde nicht wieder eingestellt werden. Und so war es auch. Auf der einen Seite große Freude von dem Oberschenker, von dem Vorkoster. Und die andere Seite große Trauer, der Bäcker, der gehängt wurde. Als ich mich dann von dem Oberschenker verabschiedete, habe ich zu ihm gesagt, bitte denkt an mich. Denkt an mich, denn ich bin auch unschuldig ins Gefängnis eingeliefert worden. Ja, kein Problem, ich mache das, ich kümmere mich drum. So, eine Woche ging vorbei, ein Monat ging vorbei, ein Jahr ging vorbei und ich habe nichts mehr gehört. Ich musste aufs Neue lernen, mich nicht auf Menschen zu verlassen, sondern mich ganz auf Gott zu verlassen und auch weiter in dieser Dunkelheit meinen Dienst zu tun. Ein zweites Jahr hatte schon längst angebrochen und war schon vorbei. Und dann eines Tages war es so unruhig im Gefängnis. Da waren wohl Leute des Pharao gekommen. Und es war ein Riesenaufstand dann auf einmal. Und ich wurde herbeizitiert: Josef, du sollst kommen. Und du sollst dich waschen, rasieren, umziehen. Hier hast du schöne Klamotten, du sollst unbedingt zum Pharao. Ich habe gefragt, wieso, weshalb, warum? Konnten sie nicht erzählen. Ich habe das gemacht und dann wurde ich sofort zum Pharao gebracht und vor ihn geführt. Und dann hat der Pharao gesagt, mein Vorkoster hat erzählt, du kannst Träume deuten. Ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht. Nur Gott kann Träume deuten. Aber der Pharao mag seinen Traum mir erzählen. Und dann hat er erzählt von den sieben Kühen, den sieben fetten Kühen, die dann gekommen sind in seinem Traum und sieben magere Kühe, die auf einmal die Fetten aufgefressen haben und war mager wie zuvor. Und in der gleichen Nacht taucht noch den zweiten Traum, diesen fetten Ähren, 7 Stück an der Zahl. Und die mageren Ähren, die gekommen sind und die Fetten aufgefressen haben, die waren mager wie zuvor. Dann hat Gott mir das gezeigt und gesagt, Gott hat etwas beschlossen, was geschehen wird. Nämlich Überfluss 7 Jahre lang und danach 7 Jahre Hungersnot. Und das habe ich dem Pfarrer auch erklärt. Und die Tatsache habe ich ihm auch gesagt, dass er das 2-mal hintereinander geträumt hat, zwar mit anderen Bildern. Bedeutet, dass die Sache fest beschlossen ist. Gott wird das unbedingt geschehen lassen. Und er warnt den Pharao jetzt schon, dass er Vorsorge treffen kann. Tja, und wie es dann kam, dann hat er gesagt, ja, es gibt eigentlich nur einen Mann, dem ich das anvertrauen möchte. Der kannte mich nicht, aber irgendwie war so. Und dann wurde ich auf einmal beauftragt, mich darum zu kümmern, dass diese 7 Jahre des Überflusses, dass die Ernten eingefahren werden konnten, dass die Speicher voll gerätten und dass im Prinzip Vorsorge getroffen werden könnte für die Zeit, die danach kam. Und dann war ich auf einmal von Gefangener oberster Steuereintreiber. Eine Steuer von 20% eingeführt, also so eine Art von Mehrwertsteuer, würde man sagen, heutzutage. Und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und habe Speicher bauen lassen und habe eingetrieben und gespeichert und gespeichert und gespeichert. Und dann kamen die 7 Jahre, wo es nicht so gut ging, wo man nichts mehr hat ernten können. Und dann ist das Volk gekommen und hat gesagt, so, wir haben Steuern bezahlt, 20% auf allem, was wir so erzeugt haben. Und jetzt bitten wir euch, Getreide rauszurücken, dass wir nicht umkommen. Und dann habe ich angefangen, Getreide zu verkaufen. War ich auf einmal der Minister für Ernährungssachen. Tja, und dann eines Tages, das war da schon im 2. Jahr, standen auf einmal 10 Männer vor meiner Nase. Und als ich sie gesehen habe und als ich sie gehört habe, so untereinander leicht reden, ich habe sie sofort erkannt. Keine Zweifel, gar nichts. Das waren meine Brüder. Sie haben sich vor mir verneigt und höflichst dafür darum gebeten, ihnen Getreide zu verkaufen. Denn im Land Kanaan, wo sie herkamen, gab es nichts mehr. Und sie bräuchten dringend, damit sie überleben konnten. 10 Leute. Ich habe die erstmal, ich hatte einen Dolmetscher, alles aus Sicherheit. Ich habe die erstmal angeguckt. Dann habe ich die erstmal als Spione eingestuft. Ist auch so, ihr sagt das zwar. Ich glaube euch nicht. Also erstmal 3 Tage sitzen, irgendwo im Loch, Wasser und Brot, mehr nicht. Und dann wollen wir mal weitersehen. Und nach ein paar Tagen habe ich sie dann rauskommen lassen, dann haben wir miteinander gegessen, dann haben sie ihr Anliegen nochmal vorgetragen. Und dann habe ich sie das Getreide geschenkt. Das wussten sie nicht, die haben gesagt, wir bezahlen dafür. Aber ich habe ihnen das Getreide geschenkt. Ich habe die Säcke füllen lassen, die haben ihre Esel beladen und oben in ihren Säcken habe ich praktisch diese Geldbeutel, die sie mit hatten, habe ich wieder reingelegt. Und dann sind die abgezogen. Aber ich habe gesagt, um diese Glaubwürdigkeit nicht irgendwie gefährden zu können, behalte ich einen von euch hier als Geisel. Und habe mir den Simeon, den Zweitältesten, ausgesucht. Der bleibt bei mir. Und ihr habt gesagt, ihr habt noch einen jüngeren Bruder. Wenn ihr das nächste Mal kommt, dann bringt ihr den mit, damit ihr beweisen könnt, dass ihr es gut meint. Und nach 1 Jahr sind sie wiedergekommen. Getreide war alle, hatten wieder nichts zu essen und der jüngere Bruder kam mit. Ich habe das gleiche Spiel eigentlich noch einmal gemacht, in etwas andere Form. Ich habe alle ziehen lassen, auch meinen Bruder Benjamin, und habe in seinem Getreidesack oben rein meinen Trinkbecher reingesteckt. Mit dem Ziel, überprüfen zu können, ob ihre Gesinnung insgesamt sich verändert hatte. Einiges hatte ich ja schon so weit mitgekriegt. Und dann sind sie abgezogen und dann waren die schon 1-2 Stunden unterwegs. Und dann habe ich meiner Leibwacht gesagt, so, jetzt zieht mal hinterher und guck mal, wo der Becher ist. Und bei dem, und den bringst du mir zurück. Abgekartetes Spiel. So ein kleiner Scherz. Jetzt würde ich sagen. Ja, und dann ist nicht nur er zurückgekommen, sondern sie sind alle zurückgekommen. Und haben dann vor mir ausgebreitet, was eigentlich alles geschehen war. Haben ihre Schuld eingestanden, was sie mit ihrem Bruder gemacht hatten und dass der jetzt weg wäre. Dann habe ich mich zu erkennen gegeben. Ein großes Wiedersehen, was sie kaum glauben konnten. Denn es lagen zwischen diesen Begegnungen fast 20 Jahre. Fast 20 Jahre. Eine ganz, ganz lange Zeit. Und ich habe ihnen auch gesagt, dass ich es nicht krumm nehme. Dass ich schon längst abgelegt hatte, was die mir angetan hatten. Weil ich gemerkt habe, wie Gott durch diese Zeit hindurchgeführt hat. Und wie er irgendwie doch seinen Traum oder meine Träume umgesetzt hatte in einer ganz anderen Art und Weise, als ich mir das vorgestellt hatte. Denn ich hatte gedacht, ich werde der Oberste der Sippschaft Jakobs. Er aber hat einen anderen Plan gehabt. Und hat mich gebraucht, um sein Volk, um seine Sippschaft, sein Versprechen an meinem Vater und an uns insgesamt in einer ganz anderen Art und Weise zu erfüllen. Und dann habe ich geschickt. Und Jakob, mein Vater, ist ja gekommen. Die ganze Sippschaft ist gekommen. Und wir durften uns wiedersehen, alle miteinander. Und wir durften uns versöhnen miteinander. Und jetzt, mein Vater ist tot, vor kurzem gestorben, wir sind von der Trauerfeier zurückgekommen und jetzt standen meine Brüder wieder vor mir. Wir haben gesagt, wir sind deine Knechte, du kannst mit uns machen, was du willst, denn du bist der Herrscher über Ägypten. Und ich habe gesagt, das, was ihr mir Böses gedacht hattet, hat Gott zum Guten gewandelt. Wer bin ich denn eigentlich, dass ich euch das nachtrage, weil Gott so viel Gutes und Segen für uns insgesamt erreicht hat? Es ist ein großes Stück, was da geschehen ist. Wenn ich das noch mal ganz kurz reflektieren sollte, würde ich einige Dinge daraus nehmen. Für mich war ganz wichtig zu erkennen, dass ich, wie ich reagiere auf Böses, was mir geschieht, mein Leben prägt. Ob ich mich als Opfer fühle und mich in diese Opferrolle versetzen lasse oder ob ich aus der Situation immer noch das Beste machen will. Das ist eine Entscheidung, die ich zu treffen habe. Ob ich Unrecht nachtrage, wird es mich kaputt machen, oder ob ich sage, ich gebe es ab. Und diese Entscheidung, die ich treffen durfte während der ganzen Zeit, hat mich geprägt, hat mich freigemacht in meinem Denken, meinem Handeln, in meiner Aufmerksamkeit für meine Umgebung. Die Gedanken also sind frei und ich brauche sie nicht von negativen Dingen bestimmen zu lassen. Ich habe festgestellt, dass ich herrschen kann durch zu dienen, beeinflussen kann durch zu dienen. Durch andere Chancen zu geben, zu ermöglichen, Gutes zu tun. Und dass dieser Dienst eigentlich ganz großen Wert hat. Nicht derjenige, der die Macht hat, ist der, der immer am längeren Hebel sitzt, sondern derjenige, der durch positive Aktivitäten das Leben anderer in positiver Weise beeinflusst. Ich habe festgestellt, dass Gott in meinem Leben so gewirkt hat, dass es ein Ziel mit mir erreicht, dass ich meine Bestimmung erreiche, indem ich mich auf Gott verlasse. Dass es aber notwendig war, meine eigenen Wünsche, und das wurde ziemlich krass deutlich, als ich als Gefangener abgeführt wurde nach Ägypten, meine eigenen Ziele und Wünsche zurückstelle. Sie nicht als oberste Priorität, sondern Gott zu dienen als Priorität. Und er ist mit mir ans Ziel gekommen. Ich durfte lernen, dass Vergeben keine Pflicht ist, sondern Vergeben ist ein Privileg der Menschen, die an Gottes Hand gehen. Etwas nicht nachzutragen, sondern loszulassen, es in Gottes Hand zu geben. Und Gott macht daraus was Gutes. Vergeben ist ein Kind der Freiheit. Und wenn ich meine Rechte aufgebe, kann Gott handeln. Das ist das Fazit, das ich in meinem Leben ziehe. Wenn ich mein Recht aufgebe, kann Gott handeln und meine Situation zum Wohle der anderen und zum Wohle auch für mich lenken und leiten. Ich darf als, ja, eigentlich als Stellvertreter des Pharao viele Dinge tun, auch jetzt noch. Mein Volk, meine Sippschaft darf überleben. Und Gott hat gezeigt, es wird weitergehen, auch über meinen Tod hinaus. Er wird mit uns an sein Ziel kommen, vorausgesetzt, wir lassen ihn auch wirklich und übergeben die Zügel unseres Lebens in seine Hand. Shalom.